Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen Sonntag lesen wir Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Der Abschnitt ist ja auch bekannt als der sogenannte Missionsbefehl. Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, und auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unsere Predigt knüpft inhaltlich heute an den letzten Sonntag an. Dort sagte Jesus zu Petrus: Von nun an sollst du Menschen fangen. Heute beauftragt Jesus seine Jünger mit der Weltmission. 11 Jünger sind es und diese 11 erhalten den Befehl: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. 11 Jünger sollen die Welt missionieren, und das ohne Auto, ohne Flugzeug, ohne Eisenbahn, ohne Radio- und Fernsehübertragung, ohne Internet, ohne Zeitung, muss man sich mal vorstellen. Die armen Kerle hatten noch nicht mal ein Handy, ein Computer, nichts. Nicht mal das einfachste Telefon. Wenn man das mit uns heute vergleicht, dann muss man sagen, die standen eigentlich ohne alles in der Welt. Zu Fuß mussten sie sich im Wesentlichen fortbewegen. Bestenfalls hatten sie ein Reittier oder ein Segelschiff. Da fragt man sich, was für Wunderknaben waren das, denen Jesus diese gewaltige Aufgabe zumutete. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs gewesen, 3 Jahre hatten sie seine Worte gehört und sie hatten erkannt, er redet mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. 3 Jahre erlebten sie Tag für Tag die Wunder Jesu. Und Johannes schreibt ja, wenn man alles aufschreiben wollte, was Jesus getan hat, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Was uns also die 4 Evangelien berichten an Wundern Jesu, ist nur ein ganz, ganz, ganz winziger Bruchteil dessen, was Jesus tatsächlich in den 3 Jahren seines irdischen Lebens getan hat. Wir lesen es ja manchmal so ganz klein in einem Nebensatz in den Evangelien: und er heilte alle Seuchen und Krankheiten und trieb Dämonen aus, in einem Satz wahrscheinlich zig, wenn nicht hunderte Wunder. Einzelne Biografien, ganz persönliche Menschen, die Jesus begegnet sind. Alles nicht erzählt, nur winzige Bruchteile vom reichen Wirken, das die Jünger miterlebt hatten. Sie wurden Zeugen, wie Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen satt gemacht hat und massenweise blieb Brot übrig. Sie waren dabei, als er mit seinem Wort Wind und Wellen Einhalt gebot. Ja, nach all dem waren sie wohl bestens gerüstet für die Aufgabe, die Jesus ihnen stellte. Und Jesus hatte gesehen, 3 Jahre haben sie durchgehalten, 3 Jahre haben sie sich wacker geschlagen, sie haben sich bewährt. Naja, die Sache in Gethsemane und so, danach war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Aber ansonsten kann man mal sehen und probieren, ob sie die Sache nicht packen. Es war ohne Zweifel viel, was die Jünger in den 3 Jahren von Jesus gehört und mit Jesus erlebt hatten. Aber liebe Geschwister, wenn das alles gewesen wäre, worauf es jetzt ankommt, es wäre mit ihrer Tauglichkeit für das große Werk nicht weit her gewesen. Wenn das die Grundlage des Missionsauftrags wäre, dann wäre das Evangelium über Jerusalem nach diesen Tagen wohl nicht weit hinausgekommen. Und auch dort wäre es wahrscheinlich schnell wieder verstummt. Das sehen wir ganz konkret in Vers 17. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen des Predigttextes mit aufgefallen ist. So ein ganz kleines Halbsätzchen. Da lesen wir: Etliche aber zweifelten. Nach diesen 3 Jahren, nach all den Wundern, die sie mit Jesus erlebt haben. Und nicht nur in den grauenvollen Stunden des Karfreitag zweifelten sie, als sie miterleben mussten, wie ihr Meister den Römern überantwortet und ausgepeitscht wurde. Nicht nur als er am Kreuz starb, zweifelten sie. Nicht nur in den bangen Tagen bis zum Ostermorgen zweifelten sie. Und auch nicht nur auf diesem Berg in Galiläa, solange sie warteten. Jesus hat sie ja vorausgeschickt. Kann man sich überlegen, haben sie gefragt, kommt er wirklich? Aber nicht nur da haben sie gezweifelt. Nein, Vers 17 sagt, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Man stelle sich das vor. 40 Tage waren vergangen seit Ostern. Und in diesen 40 Tagen war ihnen der auferstandene Herr immer und immer wieder erschienen. Er hatte ihnen das Brot gebrochen. Er war vor ihren Augen im verschlossenen Raum erschienen. Er hatte aus ihrer Hand Nahrung genommen und vor ihren Augen gegessen. Als Zeichen, er ist wirklich und wahrhaftig und lebendig unter ihnen. Kein Geist, keine Einbildung. Das Brot war hinterher wirklich weg. Er hatte Petrus noch einmal hinaus auf den See Genezareth geschickt, um einen wunderbaren Fischzug zu tun, wie bei seiner Berufung. Und vor allem hatte er sie gelehrt. Er hatte ihnen nochmal alles in Erinnerung gerufen, was er ihnen die 3 Jahre zuvor schon gesagt hatte. Und er hat ihnen gesagt und erklärt, wie sie all das im Licht von Kreuz und Auferstehung zu verstehen haben. Und dann hat er sie hierher auf diesen Berg in Galiläa beordert. Er hat sie nicht versetzt, er ist gekommen, jetzt ist er da. Der auferstandene Herr steht leibhaftig vor ihnen. Und wir lesen, etliche aber zweifelten. Man sollte es eigentlich nicht für möglich halten. Sie liegen auf den Knien vor ihrem auferstandenen Herrn. Sie haben ihn vor Augen und sie zweifeln. Liebe Geschwister, diese kleinen Informationen, die sind so wichtig auch für uns heute. Die Bibel redet nüchtern und ohne Pathos über die Apostel, die der Herr berufen hatte. Das waren keine Wunderknaben, das waren keine außerordentlichen Glaubenshelden, das waren Sünder und Zweifler wie wir. Nicht der Glaube der Jünger ist die Grundlage für den Missionsauftrag, so wichtig der ist. Auch nicht ihre Einsatzbereitschaft, auch nicht ihr brennender Eifer. Das zu wissen ist wichtig, gerade in Zeiten, wo wir selbst vielleicht kleingläubig und flügellahm geworden sind. Die Grundlage der Weltmission, die Grundlage unseres Auftrags ist eine ganz andere. Jesus nennt in unserem heutigen Gotteswort den Grund, warum diese 11 Männer aus Galiläa diesen gewaltigen Auftrag anpacken können. Jesus steckt gewissermaßen den Rahmen ab, in dem dieser Auftrag geschieht. Und das versehen Sie gleich im Prinzip in einem ganz wörtlichen, sehr beeindruckenden Sinne. Denn dieser Rahmen besteht in einer großartigen, zweigeteilten Verheißung. Im Rahmen dieser Verheißung kann dann jeder, der berufen ist, seinen Auftrag erfüllen. Und sei er noch so ein mittelprächtiges Würstchen. Ein ungläubiger Thomas, ebenso wie ein Petrus, der 3-mal seinen Herrn verleugnet hat. Der ganze feige Haufen, der damals in der Nacht der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane davongerannt war wie die Hasen, dieser ganze Haufen, liebe Geschwister, besteht die Tauglichkeitsprüfung mit der Tauglichkeitsstufe 1. Wenn es auf ihre eigene Leistung angekommen wäre, hätte man sie alle ausmustern müssen. Was aber macht die Jünger tauglich? Es sind die Verheißungen Jesu. Natürlich vorausgesetzt damit auch der Glaube, der diesen Verheißungen vertraut. Es ist ja immer das Wechselspiel. Das Wort, die Verheißung und der Glaube, der im Wort lebt, der das Wort fasst, für sich in Anspruch nimmt. Der Missionsbefehl ist eingerahmt, ich hatte es schon gesagt, von einer großartigen, zweigeteilten Verheißung. Der eine steht am Anfang, andere am Schluss. Beide gehören inhaltlich zusammen, sind eigentlich eine Verheißung. Und beide sagen uns, warum die Jünger in der Lage sind, den Missionsauftrag zu erfüllen und wir mit ihnen. Mittendrin in diesem Rahmen steht dann der Missionsbefehl. Wir könnten ihn ja auch Tauf- oder Lehrbefehl nennen. Denn sowohl die Mission, das Hingehen, die Sendung, wie auch der Auftrag zu taufen und zu lehren sind Inhalt dieses Befehls. Und wie gesagt, für diesen dreifachen Befehl haben wir die gewaltige Verheißung Jesu. Fantastisch an diesem Wort ist wieder einmal, wie so oft, die grenzenlose Gewissheit und Ausnahmslosigkeit. Ich habe meine Schüler und Konfirmanden im Blick auf den Missionsbefehl, die mussten den immer lernen, durften den lernen, war im Religionsunterricht Bestandteil dessen, was ich sie auswendig lernen ließ. Die Matthäus 28, 18 bis 20, Konfirmandenunterricht war es auch verbindlicher Teil dessen, was zur Konfirmation zu lernen war. Und wenn wir es durchgegangen sind, dann habe ich sie immer wieder gefragt, welches Wort ist hier ganz besonders wichtig? Vielleicht das Wichtigste überhaupt. Ich weise ja immer wieder mal darauf hin, dass wir in der Bibel in diesen Aussagen so einzelne kleine Wörtchen haben, die in ihrer Bedeutung von ganz herausragender Dimension sind. Ich habe es natürlich nicht extra hervorgehoben, so leicht wollte ich es euch am frühen Sonntagmorgen nicht machen, aber den Rahmen habe ich hervorgehoben, da seht ihr oben magentafarben die Verheißung, die den Missionsbefehl rahmt. Und mittendrin dieses kleine Wörtlein, hat schon jemand was gefunden, was ihm da auffällt? Der Heilige Geist, der kommt auf jeden Fall vor und der ist ganz wichtig. Bitte? Geht hin. Der Befehl, darum, auch wichtig. Es ist natürlich immer ein bisschen fies, solche Fragen am frühen Sonntagmorgen zu stellen. Da gibt es so viele Wörtchen, die sind alle richtig. Ich meine, eines, das kommt viermal gleich vor. Viermal kommt das vor. Und das kommt nicht von ungefähr viermal vor. Alle. Ja. Das kleine Wörtlein alle. Und was sagt uns dieses Wörtlein alle viermal? Es sagt uns, die Macht Jesu kennt keine Grenzen. Mir ist gegeben alle Gewalt, ausnahmslos. Sein Auftrag kennt keine Grenzen. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und seine Verheißung kennt keine Grenzen, zumindest keine zeitlichen und keine räumlichen. Sie gilt ausnahmslos überall, wo der Herr uns hinsendet. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage. Schon beeindruckend, gell, dass in diesem Schlüsselwort der Bibel viermal das Wörtchen alle vorkommt. Erstens, die Macht Jesu kennt keine Grenzen. Der erste Teil der Verheißung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesu Macht kennt keine Grenzen. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Die Bibel unterscheidet zwei Arten von Macht oder Gewalt. Die eine ist die Kraft und die Fähigkeit, etwas zu tun, dass ich dazu in der Lage bin. Die andere ist die Autorität. Das muss nicht ineinander fallen. Nicht zu allem, was ich kann, bin ich auch zwangsläufig autorisiert. Ich kann zum Beispiel in die Garage gehen, meine Baumsäge holen, in Nachbarsgarten gehen und dort einen Baum umsägen. Das kann ich. Bin ich in der Lage mittels Baumsäge und ein bisschen Körpereinsatz. Dazu bin ich aber im Normalfall nicht autorisiert. Nur wenn der Nachbar mich darum bittet, dann bin ich autorisiert. Also das sind die beiden Unterschiede, wenn die Bibel von Macht redet. An dieser Stelle redet Jesus von der Vollmacht, von der Autorität. Jesus hat alle Gewalt, alle Vollmacht, alle Autorität. Und in dieser Autorität sendet er uns. Das heißt, egal wo wir unterwegs sind in diesem Auftrag, wir handeln in der Autorität, in der Vollmacht des höchsten Herrn des Himmels und der Erde. Und diese Autorität, diese Vollmacht, die hat Jesus nicht nur im Himmel, die hat er auch hier auf dieser Erde. Da ist nicht vom Kosmos, nicht vom Äon die Rede, da ist die Rede von der Erde, von diesem unserem Globus. Auch hier auf diesem Globus hat Jesus alle Autorität. Das ist interessant, denn eigentlich ist der Fürst und der Gott dieses Zeitalters und damit aber eigentlich auch auf dieser Erde ein anderer, Satan. Aber eben auch er steht unter der Autorität Jesu, ohne Ausnahme. Er darf keinen Millimeter weiter gehen und weiter handeln, als Jesus es ihm zulässt. Ich dachte zurück, vielleicht habe ich schon mal von ihm erzählt, vor 36 Jahren hatten wir am Sprachenkolleg einen Lehrer, der uns das sehr eindrücklich gemacht hat. Der hat uns Hebräisch unterrichtet aus dem Alten Testament. Vorher war er Missionar gewesen auf Batak, also auf Indonesien unter den Batak, wo Ludwig Nommensen rund 100 Jahre zuvor gewirkt hatte. Und da hat er uns, war so ein mächtiger Typ, kräftig, nicht dick, aber so ein stämmiger, kräftiger, ungeheuer dynamischer Mensch, so an die 1,90. Und wenn er was erzählt hat, der Hebräischunterricht war bei ihm immer gleichzeitig Mission, Evangelisation, Anschauungsunterricht geistlicher, war beeindruckend. Und als er da auf die Autorität Jesu immer wieder gekommen ist, wie Gott durch sein Wort Grenzen setzt, auch dem Bösen Grenzen setzt, so wie er dem Brausen des Meeres Einhalt gebietet und sagt, bis hierher und nicht weiter. Oder er hat es auch im Dritten Reich sehr eindrücklich veranschaulicht. Da hatte Hitler eine gewaltige Militärmaschine in Gang gesetzt. Und es ist ja schon interessant, was die auch an Flugzeugen und schließlich auch an Raketen auf den Weg gebracht haben. Und zunächst schien es unaufhaltsam zu sein. Im Eiltempo hatten seine Truppen große Teile Europas eingenommen und es schien ihm nichts und niemand Einhalt gebieten zu können. Aber die Grenzen waren von Gott gezogen. Und dann kam der von Gott gesetzte Zeitpunkt bis hierher und nicht weiter und es war mit diesem Regime aus und vorbei. Und so gilt es ausnahmslos für alle Aktivitäten Satans auf dieser Erde. Jesus setzt ihm in seiner Autorität Grenzen und Satan kann nicht einen einzigen Millimeter darüber hinaus. Das ist ein ganz großer Trost, wenn wir das Toben Satans kennen. Fällt mir gerade ein, Freitagabend hatten wir auch von diesen Grenzen gesprochen, von Hund und Katz. Frank hatte erzählt, wie Nachbars Hund ganz genau, beziehungsweise die Katze weiß, wie weit Nachbars Hund kann, ja, scharf auf die Katze weiß aber, durch den Zaun kommt er nicht. Die sitzt 20 Zentimeter dahinter, der Hund tobt und zerreißt sich schier vor Wut und vor Geifer und die Katze sitzt relaxed da, sie weiß, er kommt nicht durch. Ist mir gerade im Moment so ein spontanes Beispiel, wie wir auch relaxed sein dürfen, wenn Satan tobt, geifert, wütet. Wir wissen, er kommt keinen Millimeter näher an uns heran, als Jesus ihn lässt. Nicht einen einzigen Millimeter. Er darf uns keinen Schaden zufügen. Nicht uns und nicht unserer Gemeinde. Soweit wir beim Herrn sind und in seinem Auftrag stehen. Garantiert. Das ist die Autorität, um die es hier geht. Es ist wichtig, das zu sehen, auch bei allem, was Menschen tun, vielleicht auch uns antun. Das gilt auch bei allem, was Menschen hindern, vielleicht gerade auch am Bau des Reiches Gottes, am Bau der Gemeinde Jesu hindern. Es untersteht alles der Autorität Jesu. Da kommen wir zwar immer wieder an die Grenzen des Verstehens, wie hinter allem Bösen, dass die Arbeit des Reiches Gottes hindern darf, doch irgendwie die Autorität Jesu steht. Wir können es nur staunend hören und annehmen. Aber es darf uns trösten. Es ist in allem der Herr, der es zulässt. Er weiß, warum er es tut und er hat ihm exakte Grenzen gesetzt. Ganz entscheidend ist, mit dieser Autorität ist Jesus bei uns. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In dieser Autorität dürfen wir handeln. So wie wir es in der Lesung gehört haben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir vertreten ihn höchstpersönlich mit seiner ganzen Autorität. Und dann kommt natürlich dieses zweite wichtige Wörtlein, darum. Das ist natürlich ganz wichtig, sagt Jesus, darum geht hin. Dieses darum leitet eine Folgerung aus dem Vorhergehenden ein. So verwenden wir das Wörtlein ja auch. Weil das so ist, weil mir alle Macht gegeben ist, deshalb geht hin. Nur deshalb können sie es. Aber so können sie es dann wirklich. Und dann kommt der Auftrag, gelb, eingefügt, Macht zu Jüngern, alle Völker. So groß und grenzenlos die Macht Jesu ist, so groß und grenzenlos ist auch sein Auftrag. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist der zweite Punkt. Der Auftrag Jesu kennt keine Grenzen. Jesus nennt keine Grenzen, weder bezüglich der Sprache, noch der Rasse, noch der Kultur und erst recht nicht der Religion. Jesus ist definitiv nicht der Meinung, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Alle Religionen führen irgendwie doch zu Gott. Nein, Jesus sagt ganz klar, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deshalb sollen alle Nationen auf der ganzen Erde sein Wort hören. Jeder braucht Jesus. Wir müssen es heute mit ganz großem Nachdruck sagen, auch die Angehörigen der anderen großen monotheistischen Religionen, auch die Muslime, auch die Juden brauchen Jesus, ausnahmslos jeder. Es ist Satans gefährlichstes und erfolgreichstes Mittel gegen die Mission, dass er diese Aussage bestreitet. Und er bestreitet sie heute höchst erfolgreich bis in evangelikale Kreise hinein, wo bekannte evangelikale Professoren behaupten, man wisse ja nicht, wie Gott andere Religionen beurteilt. Doch, das wissen wir ganz genau. Sie sind keine Wege zu Gott. Sie sind keine Wege des Heils. Sie sind keine Wege der Erlösung, sondern Wege, die ins Verderben führen. Niemand kommt zum Vater ohne durch Jesus. Jeder braucht Jesus, ausnahmslos jeder. Auch hier in der Eichenau, und deshalb beten wir, dass auch da noch viele ihre Herzen öffnen. Zum Jüngermachen gehört dann die Taufe. Und zwar die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe auf den Namen Jesu ist die Kurzform dieser Formulierung. In Jesus selber ist natürlich der ganze dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gegenwärtig. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus gekommen ist, dann ist es richtig, dann ist es Teil des Befehls Jesu, dass er sich taufen lässt. Die Taufe ist geboten. Und natürlich meint Jesus die Wassertaufe hier, welche auch sonst. Und zum Taufen gehört das Lehren. Auch hier haben wir das Wörtlein alles. Und lehrt sie, halten alles. Ist auch der Lehrauftrag grenzenlos? Die Macht Jesu ist grenzenlos, der Auftrag, Missionsbefehl ist grenzenlos. Wie sieht es mit der Lehre aus? Was ich euch befohlen habe. Dem Lehrauftrag hat Jesus eine ganz exakte Grenze gesetzt. Innerhalb dieser Grenzen gilt das Wörtlein alles. Übrigens, ich sage ganz oft mit der Landnahme. Gott hat dem Volk Israel ganz genau begrenztes Land verheißen und da sollten sie alles, jeden Fußbreit einnehmen und Gott hat sein Volk schwer getadelt, weil sie im Kleinglauben nicht alles eingenommen haben, was er ihnen verheißen und gegeben hat. So gilt es auch hier, wir haben klare Grenzen, alles was ich euch befohlen habe, aber das sollen wir auch alles lehren. Wir haben keine Vollmacht, wir haben keine Autorität, etwas anderes zu lehren als das, was Jesus in seinem Wort offenbart und geboten hat. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir in Grauzonen der Auslegung kommen, dass wir es auch benennen. Wir müssen dann wissen, ich halte es so oder so für möglich, aber es steht nicht exakt so geschrieben. Wir können nicht behaupten mit letzter Gewissheit, es ist das, was Jesus geboten hat. Aber da, wo wir es wissen, haben wir es zu tun. Wer aber etwas anderes lehrt, verlässt den Auftrag. Umgekehrt gilt, wir haben nicht das Recht, ein verkürztes und angepasstes Evangelium zu bringen. Es ist uns nicht erlaubt, eine Auswahl zu treffen, was heute noch aktuell, zeitgemäß oder politisch korrekt ist. Wir haben ausnahmslos alles zu lehren, was Jesus uns geboten hat. Wichtig an diesem Lehrbefehl ist auch, er hat ein ganz konkretes Ziel. Es geht bei christlicher Lehre nicht um Wissensvermittlung. So wichtig es ist zu wissen, wie wir mit Jesus dran sind. Ich sage immer wieder, es sollte kein Mensch auf diesem Globus leben, ohne zu wissen, wie er bei Jesus dran ist. Aber es geht hier nicht um Wissensvermittlung. Es geht bei christlicher Lehre auch nicht um die Vermittlung von Dogmen, von Glaubenssätzen. So wichtig es ist, Gewissheit zu haben, dass wir den richtigen Glauben haben, den, der trägt in Zeit und Ewigkeit, der uns eines Tages die Tür zum himmlischen Vaterhaus auch aufgeschlossen hat. Aber hier geht es bei christlicher Lehre um was ganz anderes, um ein neues Leben mit Jesus. Ganz praktisch, ganz konkret, da sehen wir an welchem Wörtlein. Jesus sagt dann nicht nur einfach und lehrt sie, er sagt, lehrt sie zu halten, zu beachten, in ihrem Leben umzusetzen. Das heißt, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann ist es wichtig, den alten Lebensstil zu überprüfen. Was passt von meinem alten Leben noch zu einem neuen Leben mit Jesus? Und was nicht passt, das sollte durch ein neues Verhalten, wie es Jesus geboten hat, ersetzt werden. Das heißt, und lehrt sie, halten alles. Und wenn wir von dem reden, was Jesus geboten hat, dann muss man das heute leider auch betonen, dann ist das ganze Wort Gottes gemeint, die ganze Bibel. Wir haben heute zunehmend auch in evangelikalen Kreisen die Meinung, dass nur das uneingeschränkt gültig sei, was quasi wörtliches Jesus-Zitat in den Evangelien sei. Und die Briefe des Neuen Testaments und anderes werden dann inhaltlich stark abgewertet. Wir hatten erst neulich auf unserer Internetseite eine Diskussion, die diese Frage gestreift hat. Was hat Jesus in bestimmte politische Situationen hinein gesagt oder nicht gesagt? So zu fragen, ist schon Bibelkritik, massive Bibelkritik, denn die ganze Bibel ist wörtliche Rede Jesu. Die ganze Bibel ist wörtliche Rede Jesu, auch wenn sie von Menschen aufgeschrieben wurde. Satan versucht heute sehr erfolgreich, auch in evangelikale Kreise hinein, das zu zerreden und zu relativieren, was Jesus geboten hat. Da dürfen wir nicht mitmachen. Unser Auftrag heißt, lehrt sie, halten alles. Lehrt sie, halten alles. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Die Verheißung Jesu kennt keine Grenzen. Die Verheißung Jesu, seine Macht, sein Auftrag und auch seine Verheißung. Jesus schließt Auftrag und Verheißung ab mit der Zusage und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit seiner Allmacht, mit seiner ganzen Autorität und Vollmacht ist Jesus bei uns. Und diese Zusage gilt bis an der Weltende. Ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich ganz genau? So ungefähr wissen wir das alles, aber was steht wirklich geschrieben? Hier ist nicht von der Erde die Rede, bis dieser Globus vergeht. Hier ist auch nicht vom Kosmos die Rede, hier ist vom Äon die Rede. Deshalb übersetzt Elberfelder ganz richtig bis zur Vollendung des Zeitalters. Luther hat Welt übersetzt. Also bis die Zeit dieses Äons, dieses Zeitalters zu Ende ist. Kommt die spannende Frage auf, wie lange ist das? Wann ist denn dieser Äon genau zu Ende? Auch als Pastor denkt man natürlich, das ungefähr zu wissen. Ich habe aber nochmal exakt nachgelesen und nachgeschlagen. Benennt die Bibel präzise Definitionen für diesen Zeitrahmen? Ja? Jesus sagt etwa in Matthäus 13, 39 im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, die Ernte ist das Ende der Welt, des Zeitalters, um die gleiche Formulierung, die Ernte. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Da haben wir eine weitere Parallele. Die Engel, das sind ja die Schnitter, lesen wir auch in Joel 4,13 und Offenbarung 14,15. Wir haben also sehr exakte Parallelen vom Alten und Neuen Testament über diese Zeitangaben. Wenn also die Engel als Schnitter ausgehen und die geistliche Ernte einbringen, dann geht dieser Äon zu Ende. Das bestätigt Jesus im selben Kapitel Matthäus 13 im Gleichnis einige Verse später vom Netz. Das Himmelreich ist gleich einem Netz, das ausgeworfen wird und allerlei Fische einzieht. Und er sagt dann, so wird es auch am Ende der Welt gehen, wieder diese Formulierung, die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Also, wenn Gericht gehalten wird, wenn die Engel kommen, die Ernte einzubringen und die Spreu vom Weizen, die Böcke von den Schafen zu trennen. Und noch deutlicher definiert Jesus in der Endzeitrede Matthäus 24. Die Jünger fragen ihn, welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Erde? Immer gleiche Frage, Ende der Zeitalter, dieses Zeitalters. Und Jesus weist hin auf seine Wiederkunft und die Ereignisse, die dieser Wiederkunft vorhergehen. Also, dieses Zeitalter ist gesetzt durch die Sünde, den Sündenfall, und die wieder in Ordnung bringen. Also bis das, was durch die Sünde in Unordnung gebracht wurde, durch Jesus wieder in Ordnung gebracht ist, Recht gesprochen wurde, gerichtet und die Sache wieder recht gemacht. So lange dauert dieses Zeitalter, dann ist es rum. Wichtig ist deshalb auch für uns, dann ist aber auch unser Auftrag erfüllt. Ja? Wenn die Engel kommen und die Ernte einbringen, ist die Mission zu Ende. Ja? Das heißt, das ist die Botschaft Jesu, meine Verheißung, ich bin bei euch, gilt bis zur Erfüllung eures Auftrags. Hinterher ist Jesus nicht mehr bei uns, doch noch viel mehr, denn dann verlegt Jesus seinen Wohnsitz auf die Erde, dann ist er noch mehr bei uns, aber das ist dann ein anderer Zeitabschnitt. Also diese Verheißung war die Ausstattung der Apostel, das war im Grunde alles, was sie hatten. Wir hatten ja am Anfang gefragt, was hat die Jünger tauglich gemacht? Diesen Haufen Angsthasen. Natürlich der Heilige Geist, der vorhin erwähnt wurde, ganz klar. Pfingsten kommt unmittelbar und ganz wichtig dazu. Aber vor allem eben die Verheißung. Der Geist Gottes lehrt sie, der Verheißung zu vertrauen. In ihr zu leben. Diese Verheißung, das genügt. Obwohl es nur 11 mittelprächtige Gestalten aus Galiläa waren, die ans große Werk der Weltmission gingen, dann kam noch der Paulus aus Tarsus dazu und es gab wohl kaum effektivere Zeiten der Mission als in diesen Tagen. Auch später genügte das Vertrauen auf diese Verheißung. Ich hatte schon Ludwig Nommansen erwähnt, der als Missionar in Indonesien war. In wenigen Jahrzehnten kamen über 100.000 Batak zum Glauben. Muss sicher auch immer wieder fragen, was waren echte Bekehrungen, was waren einfach äußere Hinwendungen zum Christentum. Trotzdem dürfen wir davon ausgehen, dass wirklich Gewaltiges geschehen ist. Bis dahin waren das vielfach, wenn nicht ausnahmslos, Menschenfresser gewesen. Die Gegend kommt immer wieder mal im Fernsehen, weil gerade um den Toba-See rum, da der Vulkan tobt. Da hat Nommansen gewirkt, genau dort. Seine Mittel waren keine anderen gewesen als die der Apostel. Die Verheißung und die Vollmacht vom Herrn. Äußerlich betrachtet lebte und arbeitete Nommansen unter den Batak, unter den Bedingungen der Steinzeit. Denn die lebten, als er dahin kam, in der Steinzeit. Und er lebte in der Steinzeit mit ihnen und hatte keine anderen Mittel. Aber er hatte die Vollmacht des Herrn. Und vollbrachte in dieser Vollmacht ein großes Werk, ein gewaltiges Werk im Reich des Herrn. Allein im Vertrauen auf Jesus und sein Wort. Und liebe Geschwister, deshalb können auch wir hingehen. Im fröhlichen Vertrauen gegen alle Widerstände. Wir haben gewaltige Widerstände zu erwarten. Denn wir sind gesandt, die Hölle zu plündern. Hört sich ganz schwärmerisch an, gell? Die Formulierung stammt aber nicht von irgendwelchen Schwärmern, die stammt von unserem Reformator Martin Luther. Luther hat es gesagt, wir sind gesandt, die Hölle zu plündern. Dazu sind wir da, Menschen aus dem Verderben zu retten in die himmlische Herrlichkeit. Aber das lässt sich der Teufel nicht ohne Gegenwehr gefallen, ganz gewiss nicht. Und wir haben mit heftigen Widerständen zu rechnen. In diesen letzten Tagen ganz besonders. Denn der geistliche Endkampf ist in diesen Tagen voll im Gange. Und Satan bietet in diesen Tagen kurz vor der Wiederkunft Jesu mehr und mehr alles auf, was er an Mächten der Finsternis noch aufzubieten hat. Wir sind in der Zeit der letzten Mobilmachung. Aber es braucht uns nicht irritieren, es braucht uns nicht ängstigen, raubt uns nicht die Hoffnung, denn wir gehen in der Autorität des Herrn, der auch Autorität über Satan hat. Ja, ist ganz wichtig. Wir haben Vollmacht und Verheißung wie die Jünger und das genügt. Geht hin, sagt Jesus. Es braucht natürlich auch Menschen, die bereit sind, hinzugehen. Davon hat die Mission zu allen Zeiten gelebt, dass Menschen hingegangen sind. Es braucht auch heute Menschen, die hingehen. In diesem Sinne singen wir auch gleich nach der Predigt noch das Lied Jesus, ich will gehen, sende mich. Hingehen setzt heute allerdings in der Regel keine großen Reisen mehr voraus. Die entchristlichte Welt ist vor unserer Tür. Und ich denke dabei gar nicht nur oder vor allem an die Zuwanderer aus Afrika oder Asien. Ich denke eigentlich fast noch mehr an unsere eigenen Kinder, unsere Enkel, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen. Wie viele von ihnen kennen Jesus noch nicht? Wie viele haben ihm ihr Herz noch nicht aufgeschlossen? Wie viele leben noch in der Macht der Finsternis und haben ihre Bürgerschaft im Reich Satans? Das ist die Frage, die sich jeder von uns immer wieder stellen sollte. Wo sind Menschen, die ich erreichen kann? Mit meinen kleinen äußeren Mitteln, auch wenn ich körperlich nicht mehr in der Lage bin zu gehen, vielleicht kaum oder noch nicht mal mehr zum Gottesdienst, aber durch einen Brief, durch einen Anruf und vor allem natürlich durch ein Gebet. Geistlich gehen kann jeder von uns. Und wenn er zu Hause in der Stube sitzt und die Hände faltet und betet, dass Gott sein Werk weiter treibt, dass Gott die Widerstände, die Mächte der Finsternis überwindet und zurücktreibt. Ich bete regelmäßig auch über der Eichenau und für die Eichenau, dass der Herr hier die Mächte der Finsternis zerbricht und zurücktreibt und die Herzen der Menschen öffnet, dass er von Tür zu Tür geht und die Menschen anspricht. Und das gilt natürlich über die Eichenau hinaus auch. Wir dürfen es tun. Und wir dürfen reden und handeln in der Vollmacht Jesu. Wir haben seine großartige Verheißung dazu. Deshalb gehen wir weiter unerschrocken, zuversichtlich voran. Es ist der Herr, der mit uns geht. Amen.